So, Freunde, eine neue Folge des Machen Talks Podcast, eurem Hörbahn Roadtrip zum Machen Festival 2024. Heute wieder mit mir, ich bin Patrick, Head of Marketing vom Machen, und in dieser Folge treffe ich den Head of Acquisition Marketing und Partnership bei Spread Group, Thomas Müller.
Der Anspruch an Branded Apparel, sozusagen, wie man es vielleicht auch nennen könnte, ist gestiegen, was die Qualität, die Nachhaltigkeit und so ein bisschen diese Fashion, der Fashion-Aspekt angeht. Das ist definitiv zu spüren, das wird immer wieder nachgefragt. Der Unterschied in dieser Returnquote macht es halt offensichtlich, wie groß der Unterschied ist zwischen Ware, die halt einfach vorproduziert wird, auf Masse, in der Hoffnung, irgendjemand kauft und behält es dann, zu Print-on-Demand, wo halt wirklich nur produziert wird. Wenn eine Person da draußen sagt, ich will das T-Shirt mit dem und dem Aufdruck in meiner Größe, dann geht's raus. Und diese Leute kaufen halt eben nicht 5 Items in der Hoffnung, irgendwas davon fetzt, sondern die kaufen 1 bis 2 bis 3 Items, wo sie sich sicher sind, dass sie das irgendwie benutzen. Und schicken maximal 1 zurück, höchstens.
Die Spread Group wurde 2002 in Leipzig als Startup gegründet und produziert mit Print-on-Demand Firmenartikel, Werbeartikel, aber vor allem auch die bekannten Hoodies und T-Shirts mit den selbstdesignten Aufdrucken. Heute sind das über 10 Millionen Produkte in über 170 Ländern, hauptsächlich in Europa und den USA. Ein Use Case dabei sind Creator und Artists aus der Musikbranche, die mit Merch Kohle machen können. Es geht also um Artist-Monetarisierung mit Fanartikeln, aber auch um die Möglichkeiten von Print-on-Demand generell, Innovationen in dem Bereich Nachhaltigkeit, und ich blicke zusammen mit Thomas in die Glaskugel von Spread Group. Ich finde es auf jeden Fall schön, Thomas, dass du da bist. Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen und nicht wissen, was du machst, warum ist es denn eine gute Idee, mit dir über Merch zu reden?
Die gute Idee ist es schon mal, überhaupt über Merch zu reden, weil man sich dann natürlich mit dem Thema beschäftigt, weil wir Merch alle anhaben. Und warum es schlau ist, sich mit mir zu unterhalten, ist, weil ich einfach seit 15 Jahren in diesem Business bin und irgendwas mit T-Shirts im weitesten Sinne zu tun habe und das eigentlich bisher nicht so langweilig fand, als dass ich mich hätte davon wegdrehen müssen. Und es macht mir sehr viel Spaß, mich darüber zu unterhalten.
Hauptsächlich in dem Thema Merchandise. Das ist ja so, also gerade Merchandise für Artists, ne, ist ja das übergeordnete Thema jetzt von dem, worüber wir uns unterhalten wollen. Gibt ja verschiedene Arten von Merchandise, aber gerade in diesem Bereich so Artists oder MusikerInnen, ja, das ist so ein bisschen dein Steckenpferd, richtig?
Wenn wir noch die Kurve mit zu den Creators rüberziehen, die auch, ja, wenn sie Content machen, sind auch Creators oder wie ich im Deutschen immer sage, Kreativschaffende, ist mein Bereich, genau. Das ist das Publikum, was wir adressieren wollen mit dem Angebot, was wir haben für unser Merch-Shop-Angebot. Genau, das sind so die Leute, auf die wir Bock haben, mit denen wir das gerne umsetzen wollen.
Weil ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich, ist nicht krass verwunderlich, aber im Endeffekt fand ich es dann doch eine interessante Info. Walt Disney gilt als Erfinder des Merchandise.
Aus geschäftsmännischer Sicht logisch, ne?
Also genau, ne? Also da geht es halt weniger um T-Shirts und Hoodies wahrscheinlich, sondern eher um Produkte aus dem ganzen Disney-Spektrum. Ich glaube, es gibt sogar eine Geschichte, dass irgendwann mal jemand eine Mickey Maus auf eine Schreibtafel drucken wollte und dafür Walt Disney $300 gegeben. Da sagt, okay, passt. Und das war so das erste Merchandise-Produkt, was es von Disney gab. In dem Sinn. Und mittlerweile macht der Konzern eine 2-stellige Milliardenbetrag mit Merchandise, also mit den Lizenzen zum Merchandise. Ja. Und ich habe bei Spread Group auch gelesen, dass gerade dieses Licensing ein Riesending ist. Also für Spread Group ist es auch so super wichtig, dass man die Lizenzen zu bestimmten Filmen oder Serienklassikern hat, damit die Kunden dann sich selbst die Designs machen können, mit eben Knight Rider oder Big Lebowski, ist glaube ich auch so ein Riesenrenner. Und damit halt ihr eigenes Merch dann produzieren können. Ja, das ist für euch, glaube ich, ein wichtiges Steckenpferd.
Definitiv, ja.
Und darüber hinaus ist ja dann diese Sparte unbekannte Brands, unbekannte Artists und vor allen Dingen Künstlerinnen auch aus dem Musikbereich, ist ja eigentlich was total nischig und total klein auch noch ist, kann ich mir vorstellen, oder?
Aus einer Marketingperspektive könnte man das erstmal denken oder so, aber wenn wir dann mal schauen, Creators, Artists, das sind Leute, die schaffen Kunst. Ja. Content ist manchmal mehr Kunst, manchmal weniger, wenn wir Content-Artists auf Social Media denken, aber gerade Musiker, MusikerInnen, Bands in aller Größe und Couleur, die schaffen halt Kunst, schaffen irgendeinen Wert, und damit triffst du eigentlich das, was uns alle in unserer Freizeit irgendwie interessiert. Wir wollen uns mit Sachen auseinandersetzen, und da ist Musik halt ein ganz, ganz treibender Faktor, und das heißt also, das ist eigentlich ein großer Markt, ja. wird den ganzen Tag überall genutzt und jetzt die Spanne zum Merch halt hin. Das ist halt ein Monetarisierungstool für diese Creators, egal ob klein oder groß. Und damit ist es gar nicht mehr so nischig. Ja, vielleicht eine Nische in diesem ganzen Bereich, wie mache ich Geld als Creator oder Artist, weil da gibt es verschiedene Wege. Aber es ist das, wo der einfachste Weg zum Kunden hingeht, zum Hörer oder zur Hörerin, zum Fan, ja, wenn man so mag.
Letztendlich sind ja auch, Merch ist ja nichts anderes wie Fanartikel. Ne?
Und exakt,
ja. Das heißt also, bevor man jetzt überhaupt an Merch denkt, würde ich jetzt behaupten, braucht man erstmal eine Fanbase. Also man muss irgendwas produzieren, irgendeine Art von Kunst machen, die auch Leute interessiert, damit ich überhaupt in den Gedanken komme, ich produziere jetzt einfach mal Merch dazu.
Das ist tatsächlich das, woran es dann halt, absolut die Grundvoraussetzung ist, du brauchst irgendjemanden, der sich für das Merch interessiert. Ja, sonst ist es, glaube ich, nur für dich interessant als die Person, die es rausgebracht hat. Ja.
Aber gerade als Newcomer ist das ja so ein Ding, ne? Wie schaffe ich das? Also das ist natürlich, ne, wann ist der Moment, wo ich sagen könnte, ich fange jetzt mal mit Merch an?
Der kann eigentlich sobald es drei Leute gibt, die zu deinem Konzert kommen oder die sich für deine selbst aufgenommene Kassette, dein Mixtape interessieren, für deinen Sampler-Beitrag. Weil sobald du denen in der Lage bist, was zu geben, wo sie quasi sich verbinden mit dir, das kann halt dein Spruch sein, das kann dein Logo von deiner Band sein, das kann irgendwas sein, was dich repräsentiert als Artist, als Creator, dann hast du damit schon eine kleine Army. Wenn das bloß drei Leute sind, ist es eine sehr kleine Army, aber wenn es dann 100 Leute sind, das wird ja immer mehr, immer größer und damit kannst du ja gleich so ein Brand mit kreieren. Du wirst nicht reich, aber du hast halt eben dieses, es schwingt halt schon mit, dass du halt eben ein bisschen konsistent in deiner Außendarstellung bist und da gehört Merch so ein bisschen für mich dazu. Wie gesagt, man wird am Anfang nicht reich, aber es trägt halt mit zu deiner Markenbildung bei.
Ist es speziell was eben für Musikerinnen gedacht ist? Also ist es euer Hauptfokus? Oder wenn du jetzt so mal anguckst, wer bei euch Merch produzieren ist?
Nein, wir haben natürlich auch Firmen, die sich dafür interessieren, die sagen, hey, wir wollen irgendwie Merch verkaufen. Wir haben NGOs, die sagen, hey, wir machen irgendwie eine Kampagne oder wir wollen Merch benutzen, um Geld einzusammeln für einen guten Zweck. Fundraising klassisch. Ne? Das gibt es schon auch, weil wir dafür ist das, was wir machen, zu universell, als dass wir uns da nur beschränken können. Aber für mich liegt der größte Wert einfach in dieser Zielgruppe, wenn man das mal aus einer Marketingperspektive sieht, die einfach in der Lage ist, theoretisch auch die Vermarktung von Merch zu betreiben und damit halt einen Umsatz zu generieren oder einen Mehrwert für sich selber, für die eigene Marke. Von daher ist das für mich eine Gruppe, die hat die Grundvoraussetzungen, weil da gibt's halt eine Audience, ein Fanpublikum. Ihr habt ja auch Merch und habt ein Publikum sozusagen. Ne? Das sind halt eure Machen-Ultras oder wie auch immer ihre...
Wir sagen Macherinnen.
Macherinnen, genau. Also
aber Machen-Ultras ist gut. Ne? Ja,
ist gut. Genau, also interessant sind Creators und Artists aufgrund, sie haben eine adressierbare Zielgruppe, an die sie überhaupt das Merch verkaufen können. Und das ist dafür da. Und gleichzeitig ist, wie du gesagt hast, Merch seit Ewigkeiten schon hart damit connected mit dem Kunstschaffenden und damit halt als Monetarisierungskanal. Das ist einfach auch so organisch. Da muss man das Rad nicht neu erfinden.
Freunde, bevor ich es vergesse, am 29. und 30. Mai findet das Machen-Festival for Tech, Business und Art auf der Baumwollspinnerei in Leipzig statt. Kommt rum und erlebt über 60 Speaker auf drei Bühnen und Workshop-Areas, die unter anderem zu den Themen New Leadership, KI, Online-Marketing und Kunst als Business sprechen werden. Mein Highlight in diesem Jahr wird auf jeden Fall die Creative Area werden. Hier könnt ihr neben Workshops aus der Grafik-, Design- und Marketingbranche auch Kunstausstellungen und einen Design Award anschauen. Sichert euch jetzt euer Festival-Ticket und erhaltet 10% Rabatt mit dem Code MACHENTALKS24. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich habe mal eine Studie gefunden von einem Bezahlanbieter aus den USA, der heißt AdVenue. Und die haben gesagt, dass 20% des Publikums vor Ort Merch kaufen, ja, bei Konzerten. Und die am meisten ausgeben, die kauffreudigsten, sind die K-Pop-Fans tatsächlich, gefolgt von Rock- und Metalheads.
Glaube ich, ja.
Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Aber gerade als Newcomer ist es natürlich so eine Sache, man kann, du sagst es selber, ein bisschen Geld damit verdienen mit, ja, Merch. Ne? Ist natürlich auch ein schwieriger Weg. Auf was kommt es da an? Also wie muss der Merch gestaltet sein? Oder wie bringe ich überhaupt Merch auf mein Konzert? Was sind so deine Erfahrungen? Wie machen das Newcomer?
Ja, also ich würde das gar nicht so verkopft irgendwie angehen. Schaut man sich, also ich komme selbst so ein bisschen aus dieser Alternative-Punk-Rock-Szene, dieses DIY, man macht einfach seine Shirts selber beim Siebdrucker um die Ecke. Man hat meist nicht viel Geld, irgendwie die Band kratzt 50 Euro zusammen, damit gehst du zum Siebdrucker, der macht dir irgendwie mit einem billigen Produkttyp, macht er dir einen Siebdruck einfarbig, legst 120 Euro hin, hast ein paar Shirts, bist du happy. Und das ist, wenn man draufzoomt, ist erstmal ein sehr schlankes Produktsortiment. Du hast ein T-Shirt mit deinem Bandlogo drauf, that's it. Ja, also da ist halt, da steht die Kreativität noch im Vordergrund und weniger so dieses, oh, wie könnte ich das jetzt skalieren? Und so geht das letztendlich eigentlich die meiste Zeit weiter. Und das ist auch das, was ich den Leuten empfehle, die wirklich aus einem wirtschaftlichen Interesse anfangen, sagen, hey, wir wollen Merch rausbringen, einfach mit einer schlanken Kollektion loslegen und erstmal gucken, kriege ich das Zeug denn los? Ist es genau das, was meine Community denn eigentlich gerne möchte? Ja, wenn ich es selbst nicht weiß, manchmal kommt die Community von selbst und sagt, bring mal Hoodie raus. Na, dann habe ich ja direkt das Signal für, was soll ich machen. Aber wie gesagt, schlanke Merch-Linie, einfach die Basics bedenken, was haben wir Leute immer an? Also T-Shirts, Hoodies, Sweater geht immer. So, ja, Grundfarben, die immer gehen, schwarz, blau, weiß, grau. So, das sind die Basics, da gibt's nichts zu beschönigen. Und jetzt haben wir natürlich dann noch so Trendfarben, die kommen dann auch immer. Da hast du dann im Sommer mal mehr so beige, Pastelltöne. Jetzt kommt gerade mehr so dieses Flieder, hellgrün, so helle Sachen. Das kannst du dann halt ausprobieren und noch hinzufügen. Aber ansonsten immer schlankes Assortment. Claims kommen immer gut, das Logo von der Band sowieso. Textzeilen oder irgendwie Inside-Jokes und damit hast du eigentlich schon das perfekte Startding hingelegt und dann kannst du das halt entwickeln, so wie du das für richtig hältst oder deine Community Bock drauf hat.
Und welche Kanäle bieten sich jetzt an für Merch, wenn ich dann schon eine Kollektion gebaut habe?
Na, das ist unterschiedlich. Das kommt drauf an, meine Interpretation, wo du halt deine Audience bespielst. Bist du jetzt nur auf Instagram oder TikTok, na, dann solltest du dort irgendwie drauf hinweisen. Hast du eine organische Reichweite, wo Leute halt viel zu deinem Profil auf einer anderen Plattform kommen, ne? Nehmen wir Spotify in dem Fall vielleicht. Die bieten die Möglichkeit an, dass du da halt über Shopify, baust einen Shopify-Store auf, baust dein Merch da rein, klinkst das in deinen Spotify-Account und hast du deinen Merch halt dort. Also dort, wo die Aufmerksamkeit deiner Audience liegt, dort solltest du das Merch halt bewerben. So, also wenn du es nicht machst, vermisst du halt einfach so ein bisschen die Chance. Hast du eine Webseite und hast da Traffic drauf, dann muss das Merch dort zu sehen sein. Also so ein bisschen dort, wo der Wind herkommt, dort muss das Merch halt hochgehalten werden und natürlich selber anziehen. Das macht ihr ja auch sehr gut, zum Beispiel. Ne?
Das ist immer das Wichtigste, einfach selber anziehen, selber tragen. Ja. Und du hast schon Spotify angeboten, das wusste ich noch gar nicht, dass man da auch sein Merch promoten kann. Also gibt es dann einen eigenen Link zum Verkaufskanal dann über Shopify wahrscheinlich, oder?
Genau, also die Artists, die das halt haben, die zeigen dann halt quasi unten in ihrem Profil, wo dann, da gibt es eine Sektion zu Merch, da kannst du Platten kaufen, da kannst du aber auch Merchandise als das klassische Merch mit Klamotten packen. Da hast du quasi den direkt Link.
Ja. Instagram macht das natürlich schon seit sehr langer Zeit, ne, dass man dort eigenen Shop eröffnen kann und dann direkt in den Bildern den Merch vertecken kann.
Ja.
Wie läuft das bei TikTok?
Da kommt ja jetzt erst zumindest für uns langsame Europäer, also TikTok-Shops ist in den Staaten ja das Thema. Mal gucken, wo die Reise hingeht dort, ob das jetzt verboten wird oder nicht. Die Plattform selbst, UK hat das schon, jetzt kommt das halt zu uns. Das heißt also, da werden in Zukunft mehr so diese Teleshopping-Sachen platziert. Wir werden mehr Creator sehen, die halt Produkte anbieten. Also da gibt's dann wieder die verschiedenen Formen. Ne? Entweder machen sie es in ihren Streams oder zeigen dann wirklich diese TikTok-Shops. Das ist quasi ähnlich wie bei Instagram, wie man das schon mal so kannte, eine Sektion im Profil, wo du drauf gehst, da ist ein Katalog, da kannst du durchblättern und kaufst dann das Merch von da. Genau. Aber da sind wir hier noch nicht in Europa, das dauert noch.
Also TikTok hat hier noch keine Verkaufskanäle in dem Sinn?
Nicht diesen direkten, hier gibt es einen Shop, so wie wir es halt jetzt zum Beispiel kennen würden von einem Instagram.
Und brauche ich als Newcomer eigentlich ein krasses Budget am Anfang, wenn ich mit Merch anfangen möchte? Also hast schon erwähnt, so Siebdruck, ne? Muss ich ein bisschen Geld zusammenkratzen. Ich kaufe mir ja dann auch die T-Shirts dafür oder Hoodies, was auch immer.
Ja.
Und das liegt dann natürlich auch irgendwo rum, ob es gekauft wird oder nicht. Ne?
Ja, also wenn ich mich für Siebdruck entscheide, dann sollte ich halt schon eben mir ein Budget zurechtlegen. Da kommt es halt nicht drum rum. Ansonsten, das, was wir machen, ist halt eine Produktionsmethode Print on Demand, also Druck auf Nachfrage. Das heißt, wir übernehmen hier das ganze Handling und das Fulfillment und letztendlich brauchen wir nur, oder ist unser Geschäftsmodell so gestrickt, dass wir quasi von den Leuten leben, die Merch verkaufen. Das heißt also, unser Teil des Services ist quasi, dass wir die Infrastruktur bereitstellen und nehmen dann quasi einen Teil des Verkaufserlöses und am Ende ist es quasi, verdienen wir ein bisschen was beim Verkauf und genauso verdient jemand, der das Merch verkauft, der Artist, der Creator, das Unternehmen, die verdienen natürlich ihren eigenen Margenteil. Und damit ist eigentlich das finanzielle Risiko minimalisiert. Wenn es keiner kauft, ist es halt einfach nur ein Offering, was online stattfindet. Es gibt einen Online-Store, da gibt es T-Shirts oder Hoodies. Und erst wenn was bestellt wird, dann geht überhaupt erstmal jemand los und produziert das. Sogar Handarbeit. Disclaimer. Und da fallen Kosten an und dann ist es aber über uns gedeckt. Aber finanzielles Risiko ist bei der Produktionsmethode nicht. Jetzt kann man im Print-on-Demand auch nur begrenzt Produktsortiment anbieten. Da gibt es natürlich immer Produkttypen, wo es Sinn macht, mit anderen Produktionsmethoden zu arbeiten. Aber das ist halt wirklich für einen Start. Sehe ich keinen Grund, warum man Print-on-Demand nicht nutzen sollte. Und das ist zum Glück mittlerweile auch etabliert, auch in den größeren Abnahmemengen. Das heißt also, größere Veranstalter machen das auch, nehmen Print-on-Demand in Anspruch und mischen das dann ihrem anderen Sortiment bei. Also auch das gibt es halt, diesen Mix aus. Ich habe schon andere Sachen und ich lasse aber mein Bekleidungsmerch lasse ich dann per Print-on-Demand lösen. Das
also bräuchte ich wahrscheinlich bloß ein bisschen Budget am Anfang, um einfach was beim Konzert oder bei meiner Ausstellung oder was auch immer ich geplant habe, dabei zu haben.
Ja.
Und dann den Rest lässt sich dann über online lösen.
Ja, ich glaube sogar, da ist sogar die Chance, dass du beim Konzert noch mehr Umsatz machst als jetzt alleine im Online-Shop höher, weil die Leute ja natürlich dann auch diese emotionale Verbindung zum Event haben. Da nehmen Leute auch mal schnell die M, obwohl sie eine XS haben. Also einfach nur, um das Shirt zu haben. Ne, weil
die Erinnerung an den Abend.
Erinnerung an den Abend, genau. Also da ist auf jeden Fall ratsam, sowieso Merch vorzuproduzieren, mitzunehmen und dann halt von da eben vielleicht nochmal hinzuweisen und sagen, hey, ich habe hier gerade noch Rabatt im Online-Shop oder wenn das jetzt hier nicht mehr verfügbar ist, dann hier Coupon-Code oder QR-Code. Also würde ich immer dazu raten, vor Ort die Hauptverkäufe zu triggern und dann online das zu erweitern und sagen, hey, online gibt es übrigens auch noch einen Shop, weil das ist einfach emotionaler, von daher, ja.
Du hast dich ja auch, ich habe gesehen in deinem LinkedIn-Profil, du hast dich auch damit befasst, wie man als Newcomer-Artist, gerade in der Musikbranche, wie man überhaupt da seine Arbeit monetarisieren kann. Mhm. Ja, und Merch ist natürlich eine Sache, das haben wir jetzt gehört. Auf der anderen Seite, man hört das immer mal wieder, Spotify bezahlt pro Stream 0,03 bis 0,05 Cent an den Künstler und die Künstlerin. Was gibt's denn noch für Möglichkeiten, wie man ein bisschen seine Arbeit monetarisieren kann, ein bisschen was in seine Bandkasse wieder reinzuspülen?
Bisschen, ja. Also nur auf Spotify zu setzen ist natürlich echt mühsam, da brauchst du einiges. Aber du kannst halt eben, Merch hast du schon gesagt, ist das andere. Du kannst versuchen, als Creator generell versuchen, auf diese Monetarisierungstools zuzugreifen, die Plattform ab einer bestimmten Größe dann auch erlauben. Du hast bei YouTube was, du hast bei Instagram, also in Meta, hast du verschiedene Programme, du hast bei TikTok Programme. Und die ganz klassischen Sachen, ich dekliniere das einfach schnell durch, das ist so das typische Product Placement, dass du halt einfach sagst, ich kooperiere mit irgendeiner Brand, zeig denen ihre Produkte, mach irgendwie Product Placement. Wenn du für die Marke sozusagen interessant bist, du kannst Affiliate kannst du benutzen. Das ist immer noch der einfachste Weg, wenn sich deine Audience dafür interessiert, mit welchen Tools du deine Arbeit machst oder wie du was machst, dann besorg dir Affiliate-Deals. So als Band würde ich da gucken, ob irgendwelche Gitarrenseitenhersteller, Thomann, I don't know, ob die Affiliate-Deals haben, dann würde ich gnadenlos überall würde ich das einbinden. Product Placements, du kannst Ads einbinden. Man kann sogar irgendwie, wenn du bei Spotify bist und einen YouTube-Kanal auch noch betreibst, gibt es eine Brücke, wie deine Musik in anderer Leuten Videos auftaucht. Also das ist schon sehr interconnected. Du hast pro Plattform, pro YouTube, Instagram, TikTok, gibt es immer so dieselben Basics halt. Ne? Also dann gibt es Watchtime, wird incentiviert, gerade wenn du im Monetarisierungsprogramm bist als Creator. je länger dein Zeug gewatcht wird, desto mehr Anteil kriegst du. Das sind zwar auch Centbeträge immer, aber wenn du halt eben die Reichweite immer mehr aufbaust, dann wird das auch mehr Geld. Und dann am Ende ist das halt eben in deinem Income-Stream oder in deinem, wie du Geld generierst, ist es halt relativ diversifiziert und da ist Merch, ne? Dann nur noch so ein Baustein, der da mit dazu fließt. Also es gibt schon Mittel und Wege, aber es ist halt, man muss sich damit halt beschäftigen und das ist
ja, und ab einer Aufwand. Gewissen Größe ist es wahrscheinlich ja. Dann eh die Plattenfirma, die auf einen zukommt oder die dann sagt, pass mal auf, hier unterschreib diesen Knebelvertrag und dann
unterschreib den Knebelvertrag, aber ich glaube die meisten, wenn, vielleicht nicht so die Major, aber so die meisten Labels und Artist-Managements, die sind schon bestrebt, da irgendwie nachhaltige Karrieren aufzubauen. Und da zählt sie halt wieder, ne? Da kommen wir wieder. Da sind Ticketverkäufe sind ganz wichtig für solche Leute. Die Streams sind da halt nachgelagert. Das ist dann halt, Streams sind halt dann wie bei Creatoren Followers, Subscribers. So, das sind diese soften Metriken, die du brauchst, so um auf dem Markt da draußen irgendwie messbar zu werden. Aber am Ende geht es um Ticketverkäufe, Merchverkäufe und im besten Fall irgendwie, wenn du Management hast, was darauf Wert legt, dann halt eben Chartplatzierungen, die auch wieder über Merch-Verkäufe und Streams laufen. Also
es ist so ein Portfolio.
Es ist immer ein Portfolio. Oder? Es gibt nicht die eine One-Winning-Street und
und vor allen Dingen guten Content erstellen ist, glaube ich, so das Erste, was man machen sollte, oder? Das, was Leute halt gerne hören oder hören möchten oder sehen möchten oder was halt eben seine Zielgruppe findet.
Ja, und das, manchen fällt das halt leicht. Die machen das so nebenbei. Selbst Bands können Content-Creator sein. Cool, ja, ohne sich zu verbiegen. Aber manche Leute, denen fällt das halt auch immer noch schwer, da aus sich rauszugehen und Content zu delivern halt so, ne? Das ist, und dann merkt man das ja auch als Zuschauender, so. Das ist dann die Grenze zu cringe. aber ja, also Content-Creators per se, die sich als solche identifizieren, denen fällt das leichter. Bei Artists ist das immer noch so ein, die wollen ja eigentlich Musik machen, aber es bildet sich auch heraus, dass die auch die Leute das verstehen in dieser Bubble, dass man halt Content-Creator und Artists in einem sein muss, kann. Also es ist ja auch nicht angestrengt, niemand verpflichtet dich, aber wenn das dir halt gelingt, das irgendwie spaßhaft rüberzubringen, dann zahlt das auf deine Marke ein, das macht deiner Audience mehr Spaß. Also von daher, man kann auch gute Musik machen und trotzdem coolen Content liefern, das geht schon, ja.
Wenn du mal jetzt so ein bisschen aus dem Print-on-Demand-Nähkästchen plaudern könntest, was sind denn die Items, die Merch, die Produkte, die am besten laufen bei euch? Ist es denn die coole Band, die Band-Merch für Rock am Ring oder so produziert? Oder sind es dann die Netflix-Serien oder die Klassiker? Oder ist es wirklich der Junggesellenabschied, die halt irgendwie eine Krone und so ein paar Sachen im T-Shirt trug?
Da muss ich jetzt mal tatsächlich richtig rauszoomen. Was immer geht, ist immer das, wo du glaubst, das wird sich nie verkaufen. Also die Leute haben Geschmack, der ist unter aller, ja. Also das, was
ist das immer, nicht nur was, deswegen
also
das
so, je oller, desto doller, je nicht, also das geht immer. Gerade so auf diesen D2C-Plattformen, die wir hier haben, das Brettshirt ist so die bekannteste da. Da geht halt immer noch genau das, ja. Danach kommen gleich Memes, ja, also alles das und alles, was so ein bisschen aktuellen Bezug hat, so bestimmte Claims, was gerade sich auf Social Media so durchdringt, so das sind die Sachen, die gehen immer richtig, richtig gut. Und dann hast du aber auch so Klassiker wie alles, was Emotionen bedient. Also das sind dann Sachen, wo Leute sich als Couple outen, was weiß ich, also Herzchen und alles, was du kombinieren kannst. Das sind halt wirklich, weil Print on Demand ist ja auch so ein, lebt von dieser Personalisierung, weil ich ja ab einem Stück das machen kann und deswegen machen das Leute und die packen halt ihre Message drauf und das ist halt, da sind Menschen oft nicht fashionorientiert, sondern die sind Statement orientiert. Das heißt also, das ist immer das, was am besten geht. Also Fashion würden wir alle gerne mehr machen und mehr sehen. Ja, das schaffen wir auch noch. Aber Topseller, wenn du mich so fragst, sage ich immer, ist das, was man am wenigsten selber machen würde. Ja.
Und das ist dann ein Artist oder ein Creator produziert ein Produkt. Du hast das Couple angesprochen, da ist dann ein Foto drauf und das wird dann einmal ausgedruckt oder fünfmal oder so. Oder packen die das dann wirklich in den Shop und es wird auch von anderen Leuten wiederum gekauft?
Ja. Also letzteres, die packen das einfach, also bei uns im Shop sehen wir das, jetzt haben wir ein Beispiel, kannst du später mal gucken oder wenn ihr hier dazu hört, Beatbox-Legende geht gerade steil auf TikTok, middle-aged man, der halt vor Kaufland-Filialen beatboxt zu einem überschaubaren Expertise-Level. Aber der hat sich halt einen Shop aufgesetzt bei uns, beziehungsweise einen Shopify-Store und hat da Merch gestaltet. Das ist halt eben nach bestem Wissen und Gewissen und trotzdem führt er die Top-Seller-Liste gerade an, ja, weil es halt einfach...
Also da saß kein Grafikdesigner dran.
Nein,
da saß,
null.
Das hat einfach er in dem Shop wahrscheinlich selber zusammengebaut mit den Tools,
ist, die ihr da hergibt. Foto von sich fertig. es ist so cool. Und das ist halt genau das, wo ich sage: Der Content resoniert mit der Audience, die Audience kommt und dann, wenn du halt, ich mache jetzt mal eine Zahl, Made It Up 150.000 Follower hast oder du hast regulär so viel Betrieb auf deinem Content, dann brauchst du, also mach die Conversion Rate Rechnung einfach auf, sagst du 3% Conversion Rate, wie schnell hast du da ein paar 100 T-Shirts verkauft? Also je höher dieser Traffic, den du da halt gerade bei so viralen Themen, desto höher ist die Chance, dass da auch Umsatzverkäufe kommen, selbst wenn das, also ja.
Und du hast eigentlich nichts weiter zu tun, ne? Also er hat das T-Shirt einmal designt,
ja.
Das liegt im Shop und es wird gekauft. Und letztendlich streicht er die Marge ein. Ihr macht das Fulfillment, ihr kümmert euch, dass es produziert wird, dass es hinausgeschickt wird an die Kundin und das war's.
Ja, und wenn er schlau ist, promotet er das vielleicht ab und zu mal noch. Ansonsten muss er nur zugucken, wie das läuft halt so, ne? Und es läuft.
Smart.
Das ist cool. Das freut mich. Natürlich haben wir auch Fälle, wo wir uns, also wie gesagt, das ist so divers. Wir haben Fundraiser, wo wir uns freuen, wo wir sagen, hey, cool, da gibt's eine Aktion, da macht jemand was Cooles mit dem Merch, was wir herstellen. So, das ist definitiv, lieben wir. Ja, sowas. Es gibt Leute, die echt schönes Merch machen. Eure Kollektion ist auch schön. Ja, also ihr habt ein cooles CI und so. Also Leute, die sich Mühe geben und so ein Kram. Lieben wir. Das ist richtig. Das ist, deswegen macht man das ja auch, ne? Damit man sieht, wie gehen Leute mit dem Thema um, wofür nutzen sie das. Und wenn dann noch ein Verkaufserfolg dahinter steht, umso schöner, ja. Weil dann hilft es uns natürlich auch wieder zu sagen, hey, wussten wir doch, dass es sinnvoll ist, was wir machen oder dass das Produkt cool ist. Es muss bloß jemand kommen, der es versteht. Ja, und deswegen, ich feiere halt eben den Artist, der halt beatboxt und halt eben sich selber auf sein T-Shirt bringt, aber feiere halt eben auch gut gemachtes Merch, wo Leute richtig sich damit auseinandergesetzt haben. Und ja.
Hat sich das in den letzten Jahren verändert? Siehst du da eine Entwicklung? In einer bestimmten Richtung? Also ist es, war es früher mehr cringe oder ist es jetzt mehr cringe? Oder und also generell, ne? Wie hat sich so der Print-on-Demand-Markt denn so entwickelt?
Ich würde nicht sagen, dass es mehr cringe war oder heute mehr cringe ist. Ich glaube, das ist das Level, an dem das Desire for Customization, also dieser Wunsch danach, sich selber was Eigenes zu machen, das besteht nach wie vor und halt das Talentlevel, was da herrscht, ist halt auch immer noch sehr divers. Daran würde ich nicht festmachen. Wo ich Trends eher sehe, ist so dieser Anspruch der Kunden und Kundinnen an Qualität, an die Stofflichkeit, an das Sourcing, wo kommt das Zeug her, welche Marken stecken da dahinter, sowas. Also wie ist der Fingerabdruck, der Impact? Und da gibt's diesen Shift halt eindeutig, alles was organic ist, deutlich mehr hin zu Fashion. Es geht nicht mehr nur drum, selbst im Metal-Bereich, geht nicht mehr nur drum, ein einfaches, billiges, schwarzes T-Shirt Marke X zu machen und vorne drauf blutbeschmiertes Logo, sondern auch da ist schon der Need, gerade bei den Leuten, die dann älter sind, die sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr auf das, was ich vor 10 Jahren im EMP-Katalog habe kaufen können. Ich bin jetzt Ü30, ich will mal irgendwie ein Merch-Item, was ein bisschen mehr nach Fashion aussieht, was ich auch im Alltag tragen kann. Aber da muss dann auch Cradle of Filth draufstehen, aber es kann ruhig gestickt sein.
So. Aber das ist natürlich cool, ne?
Der Anspruch an branded Apparel, sozusagen, wie man es vielleicht auch nennen könnte, ist gestiegen, was die Qualität, die Nachhaltigkeit und so ein bisschen diese Fashion, der Fashion-Aspekt angeht. Das ist definitiv zu spüren, das wird immer wieder nachgefragt.
Ist ja auch ein Thema, gerade wenn man so Überproduktionen anguckt. Ne? Mhm. Also mit Print on Demand hat man ja die Chance, dass man eben nicht Pi mal Daumen einfach Stücke produziert, die dann im schlimmsten Falle Müll landen oder halt nie irgendwo getragen werden und dann wieder zurückwandern. Sondern dadurch hat man ja die Möglichkeit, wirklich genau abzuschätzen, wie viele Leute interessiert das, wer braucht das Produkt und wirklich in dem Moment erst zu produzieren.
Ja, Fun Fact, also bloß um das mal, du hast hier für uns schöne Zahlen recherchiert. Guckt man mal auf die großen E-Commerce-Player, also die Plattformen, Asos und so weiter und so fort. Diese Marktplätze, wo ich mir Fashion kaufe, ja, für einen günstigen Preis, die haben halt manchmal bis zu 60% Retourenquoten. Einfach weil die Leute dran gewohnt sind, Ich kaufe mir viele Items, pack die rein, werde noch incentiviert durch Free Shipping. Die Hälfte davon passt nicht, gefällt mir nicht, also kann ich seelenruhig zurückschicken. Tschüss. Und damit ist das, und das heißt, die müssen sich ganz anders damit beschäftigen. Bei uns im Print on Demand, wir haben eine Retourenquote von 3%.
3%?
3% geht zurück und der größte oder der Hauptgrund ist irgendwie Größen. Ja, weil ich habe die falsche Größe gewählt. Also, und da setzen wir ja an und haben Investments in Firmen, die uns da hoffentlich Technologie einbauen. Aber der Unterschied in dieser Returnquote macht das halt offensichtlich, wie groß der Unterschied ist zwischen Ware, die halt einfach vorproduziert wird, auf Masse, in der Hoffnung, irgendjemand kauft und behält es dann, zu Print-on-Demand, wo halt wirklich nur bestellt wird, nur produziert wird, wenn eine Person da draußen sagt, ich will das T-Shirt mit dem und dem Aufdruck in meiner Größe, dann geht's raus. Und diese Leute kaufen halt eben nicht 5 Items in der Hoffnung, irgendwas davon fetzt, sondern die kaufen 1 bis 2 bis 3 Items, wo sie sich sicher sind, dass sie das irgendwie benutzen und schicken maximal 1 zurück, höchstens.
Wäre eigentlich cool, wenn man so große Firmen wie Adidas, Nike oder sowas dazu bringen könnte, dass die auch ihre Sachen on demand printen, ne?
Machen tatsächlich viele. H&M hat eine eigene Firma ausgegründet, hat das gemacht. In Staaten gibt es große Ketten, die auch Print-on-Demand versuchen beizumischen. Die switchen natürlich nicht komplett drauf um, aber gerade die großen Ketten, machen alle Pilotprojekte, wo sie sagen, wie können wir Print-on-Demand in unserem Produktmix, gerade online, wenn die Online-Verkauf auch erwirtschaften, wie können wir da Print-on-Demand beifügen, um halt die Reduzierung dieser Retouren einzuflechten. So. Und ich halte das für schlau, die machen uns ja keine Konkurrenz erstmal in erster Linie, sondern es ist ja eine logische Schlussfolgerung. Die Technologie ist ja da, das Fulfillment ist da. Warum sollte ich dann weiterhin an so alten Methoden festhalten? Und ob die nun Print-on-Demand Ramones T-Shirts rausbringen oder Siebdruck, erfährt der Kunde oder die Kundin nicht. Und denen ist es auch egal, die wollen nur das T-Shirt. Aber wenn es halt eben nachhaltiger produziert ist, Win-Win.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also das ist schon eine coole Richtung. Wusste ich gar nicht, dass das jetzt auch schon so getestet wird oder so angedacht wird bei vielen Online-Shops. Ja. Ihr seid jetzt mal weg vom Online. Ihr seid ja trotzdem auch viel offline unterwegs. Ich habe gesehen, letztes Jahr wart ihr auf einer ganz schönen Tour. Ja. Ihr seid auf Festivals rumhergetourt. Ihr wart beim South by Southwest. Ihr wart beim Rock am Ring. Habt da viel drüber berichtet. Wie ist es denn da in dieser Szene wirklich, wo Merch natürlich schon immer oder seit Jahrzehnten halt gefeiert wird? Wie kommt euer Print-on-Demand-Ansatz dort an?
Ja, das war für uns ja die Mission, um das herauszufinden. So, ne? Und ich würde das mit sehr gut betiteln, weil wir eben halt es geschafft haben, genau diesen Ansatz zu fahren. Man bringt halt eben mal Items, die eine Organic Background haben. Also dass du halt eben weggehst von dem klassischen, ohne jetzt Names zu droppen, aber das klassische Merchandise-Shirt war immer der möglichst billigste Produkttyp, damit du eine hohe Marge halt hast, gesiebdruckt, bla bla bla. So, und die Veranstalter in dem Fall von Rock am Ring, Rock im Park zum Beispiel, die kamen ganz bewusst auf uns zu, weil sie sagten, wir brauchen A, mehr Expertise im E-Commerce, ja, die machen halt ihren Hauptumsatz vor Ort, aber haben ja auch ein Online-Geschäft, das ganze Jahr über könnten die Merch verkaufen, und B, wollten sie halt eben dieses Nachhaltigkeitsding reinbringen, und die Kunden nehmen das gerne an, definitiv, weil wir können viel besser damit rumspielen, können immer wieder neue Produkte testen, neue Motive austesten, also ich würde sagen, es kommt sehr, sehr gut an.
Ja. Auch auf Kundensicht.
Ja, die entscheiden ja letztendlich darum. Also wir können uns auf die Schulter klopfen, aber wenn es keiner kauft, ist es blöd. Aber soweit ich das überblicken kann, ist das definitiv, die Qualität stimmt, der Preis ist okay und damit ist das safe.
Ja. Was habt ihr für dieses Jahr noch so geplant?
Ja, also definitiv wieder Rock am Ring, Rock im Park und das Team, was damals so auch letztendlich aus unserem kleinen Team, wo ich quasi mit der Management bin, entstanden ist, die kümmern sich jetzt komplett um diesen ganzen Live- und Event-Geschäftsbereich und die haben tatsächlich 5 weitere Festivals jetzt noch geclosed, sagt man, glaube ich, das heißt also
Kooperationen abgeschlossen dann?
Genau, also da ist Mayday dabei und sowas, kennt man hier noch so ein bisschen. Also da geht es mehr so in die Elektronik-Richtung. Die legen schon noch ein paar andere Sachen nach. Es gibt noch ein paar Gespräche, wo es mal noch ein bisschen in diese Richtung Sport-Events geht.
Auch interessant, ja.
Genau. Ja. Also alles, was diesen Live-Vor-Ort-Verkauf und Event-Charakter hat, das macht dann dieses Team. Wie gesagt, ich kann nicht verstehen, dass Print-on-Demand noch so ein Nischendasein nur im E-Commerce hat. Deswegen arbeiten wir daran, das in diesen, ja quasi beizumischen, dort, wo halt Merch offline verkauft wird. und halt eben E-Commerce damit reinzubringen. Und dann wiederum noch Innovation dabei zu treiben und zu gucken, wie kriegt man online, offline noch verknüpft. Wir bauen Terminals, testen da viel rum. Also da kannst du noch gespannt sein. Da.
Ich habe das gesehen, es gab diese AI-Booth. Hat einen bestimmten Namen, oder?
Das hatte Muse haben wir das.
Muse, genau.
Muse als, ja. Das ist, ja, AI ist interessant, ja. Wenn wir heute schauen, was wir damals gemacht haben, letztes Jahr am Ring, eben genau die Loge da auf der sogenannten Scheißtribüne, das so heißt das da, ja, weil man ja oben steht und ist so ein Running Gag. Und da haben wir dort eine riesen AI-Box reingebaut, weil ja eben letztes Jahr, was kam da um die Ecke plötzlich, ja, ChatGPT, DALL-E, alles war wild und wir haben das halt benutzt und wollten gucken, wie weit kann man gehen, kann man das benutzen, dass Leute vor Ort bei uns im Rock am Ring in einer cool gemachten Experience in einem Raum, im Raum mit viel Nebel und Rauch AI benutzen durften, niedrigschwellig damit rumspielen und sich damit mal ein Merch-Item gestalten konnten. Und wenn ich mir jetzt heute angucke, was die Ergebnisse damals waren, wo wir schon dachten so, ja, ist irgendwie skurril, mal gucken, was da kommt. Und guckt man sich jetzt an, was wir mit AI für Visuals machen. Na, Halleluja. Also ich glaube, das ist schon richtig, richtig cool. Und da wird mir am meisten nochmal bewusst, wie AI sich auch auf diesen ganzen Fashion-Bereich auswirken kann. Gucken wir nochmal weiter, gucken wir zu NFTs, gucken wir ins Metaverse, Fidgetal Merch, also dass du quasi...
Was ist das?
Fidgetal.
Fidgetal Merch.
Ja, also Physical und Digital zusammen ist Fidgetal, das ist so ein, ist das Buzzword gerade dort, dass du quasi dein, nehmen wir an, dein Avatar im Metaverse, du läufst rum, Patrick, das kleine Männlein und du hast dann da Merch, das kaufst du dir natürlich, um deinen Charakter zu designen, ja, oder du hast was Bestimmtes geclaimed, eine Special Edition von Adidas, was weiß ich, da bist du ja stolz und läufst damit im Metaverse rum, möchtest dann natürlich damit braggen und hast das auf deinem Phone, auf deinem Wallet, das heißt also da, und idealerweise geht der Schritt natürlich so weit, dass du auch im echten Leben dieses Merch-Item fully customized auf dich tragen kannst, genauso rückwärts, du kaufst dir etwas
und kannst es dann direkt mit ins Metaverse nehmen.
Okay. Genau, hast du eine Limited Edition erstanden, hast es in deinem Wallet, aber kannst es eben auch im Metaverse deinem Avatar anziehen. Also das ist bezeichnet dieses Fidgetal Merch, quasi vom Digitalen ins Analoge und rückwärts auch.
Seid ihr da schon aktiv?
Wir gucken uns das an, das ist die ganze Szene in diesem Metaverse, das ist noch sehr weit.
Schwankt weg. Ja, ne? Also schwankt, vor genau. 2-3 Jahren hatten wir ja den Hype.
Ja.
Dann hieß es plötzlich, alle gehen ins Metaverse, also Luxusmarken. Nike hat es, glaube ich, extrem vorangeprescht auch, ne? Die sind da richtig aktiv gewesen oder sind es noch. Aber in den letzten 1-2 Jahren gab es ja da wieder so einen Rücklauf, ne? Dass man mitkriegt, okay, es nutzt eigentlich niemand oder wenige.
Ja, genau. Und da zählt ja damit rein, okay, wie weit kommt Krypto als Zahlungsmittel voran? Wann ist es endlich barrierefrei in alle Richtungen? Bla bla. Wenn das geht, dann ist auch das der Weg im Metaverse, glaube ich, frei, dass du halt eben plattformunabhängig da viel agiler bist und dann wachsen auch die Use Cases aus dem Boden, dass die Leute plötzlich verstehen, was sie dort machen können. Momentan ist es halt sehr nerdy. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir beschäftigen uns damit. Es gibt ja auch andere Lösungen, wo du sagst, ich habe einen NFC-Chip irgendwie in einem Merch-Item und kann damit bestätigen im Wallet, dass ich da Owner bin von einem limitierten Edition. Sowas haben wir zum Beispiel ausprobiert. Bringen wir jetzt raus. Seid gespannt, da gibt es eine coole Announcement demnächst, aber wir machen es bei Rock am Ring, glaube ich, auch. Da haben wir eine Special Edition an Jacken, da kannst du halt limitiert, sind die halt durchnummeriert, du kannst dann nachweisen, welche Nummer du hast. Jedes einzelne Jacke hat nochmal ein paar Goodies im Digital, im Wallet drin. Also solche Sachen machen wir jetzt schon, damit du halt eben die Technik drauf hast, dass du den Prozess drauf hast und weißt, wie geht das denn eigentlich und nicht erst anfängst, wenn alle anderen das schon haben.
Also Pionierarbeit, ne? Auch ein Stück weit.
Ja, es klingt erstmal komplizierter, als es ist, aber letztendlich musst du dich halt bloß umgucken, wer kann das, wer hat erst am Markt, wer ist clever, wer kann dir helfen, wie kannst du das selber umsetzen, wie kann das gehen, wo kriege ich coole Sachen her, wie kriege ich das? Ja, es ist Pionierarbeit, aber wenn es dann losgeht, dann muss man halt auch einfach da sein und dann kannst du nicht erst loslaufen, wenn es alle anderen haben.
Und gerade, wenn du sagst, so limitierte, das ist ja immer so dieses Ding, ne? Also NFTs haben ja auch deshalb so geboomt, weil sie halt so krass limitiert waren. Nicht immer, aber in vielen Fällen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade bei großen Festivals oder bei Bands oder so, da gehen ja auch limitierte Sachen einfach immer gut. Ja? Wenn es so limitierte Sammelboxen oder sowas gibt oder eben, wenn du sagst, Klamotten mit einem, vielleicht einem Eintrittsticket zu einem großen Festival oder so. Ne? Und das ist
genau,
dann, das kann ich dann da zeigen.
Genau, Eintrittsticket ist genau der einfachste Anwendungsfall, wie du, mach mal die Brücke zum Merch, mit einem Fanschal webst du dort halt einen NFC-Chip rein, der sagt, ja, du hast deinen Jahresbeitrag bezahlt fürs Stadion. Dann nimmst du den mit, ziehst den einmal durch den Scan durch und dann gehst du rein. So.
Und dann solltest du bloß nicht liegen lassen.
Und dann solltest du ihn nicht liegen lassen, das stimmt, ja. Dann hast du ein Problem. Aber das ist der einfachste Case, wie du halt einfach mit einem Merch-Item halt eine Ownership bestätigst, weil halt einfach du der originale Inhaber dieses Tickets bist. Muss gar nicht so kompliziert sein, wie man es manchmal denkt. So, ne? Es ist, man denkt immer so, oh, das ist ein NFT, das ist verrückte Zeug, wie soll das gehen und wie geht das? Aber sowas sind die wirklich die einfachsten Anwendungsfälle.
Ja, und dann wird es halt auch genutzt. Ne? Also
genau.
Das ist ja bei so einer Technologie halt immer die Frage, für was brauche ich es eigentlich? Ja? Ist es eigentlich sinnvoll oder ist es einfach nur, muss ich jetzt unbedingt diese Technologie nutzen, weil sie halt da ist?
Man sollte das mal nutzen, um es mal gemacht zu haben. Ja, und wenn nicht, guckt man halt zu. Das ist dann halt das Ding so.
Ja, gut, kann man sich für halt euch ist nochmal ein anderer Anspruch, glaube ich. Ihr wollt ja da auch irgendwie so ein Fortleader sein, ne? Gerade in dem Bereich Print on Demand oder generell jetzt in Richtung Merch vielleicht gedacht auch. Und du hast es ja schon gesagt, ne? Ihr seid jetzt dieses Jahr noch auf mehreren Festivals. Also letztes Jahr war das eher so die Rock- oder Pop-Sparte, ne? Rock am Ring, Rock im Park. Und ihr habt aber auch eine Kooperation mit dem Hip-Hop-Leb-Podcast. Mhm. Und da ist ja auch, also gerade diese Hip-Hop-Szene ist ja super fashion-affin. Ja? Mhm. Das ist ja nun wirklich, also das weiß man, das ist ja auch bei anderen Hip-Hop-Gruppen oder Rappern, die halt ihre eigene Kollektion haben, die auch teilweise Kooperationen haben mit großen Sport- oder Fashion-Marken, das halt einfach immer wieder richtig gut läuft. Die Hip-Hop-Zielgruppe ist sehr, sehr kauffreudig. Und ihr setzt jetzt auch auf diesen Rap-Trend, oder? Kann man das so sagen?
Wenn es da einen Trend gibt, dann ist es, glaube ich, cool. Aber ich empfinde es gar nicht so, dass wir da draufsetzen, sondern das war eher so ein persönliches Ding, was ein ziemlich cooles Match ergeben hat, dass wir den Podcast als Sponsoring-Partner ermöglichen konnten. Und es, wie gesagt, es matcht halt einfach auf der persönlichen Ebene sehr gut. Fun Fact, ich habe mich noch nie für Hip-Hop interessiert. Wie gesagt, ich komme eher aus der Stromgitarrenrichtung. Aber der Podcast der selber, der dreht sich ja auch eher so um die Leute hinter den Kulissen. Wie funktioniert die Industrie und so weiter und so fort. Also Hörempfehlung. Ich gebe dir auch recht, dass diese Nutzergruppe, die sich hier für Hip-Hop interessiert, und es ist, glaube ich, nicht mehr nur ein Nischenthema, wenn man jetzt mal nicht in den Underground-Hip-Hop schaut.
Na, Hip-Hop lebt halt. Ne?
Hip-Hop lebt, genau. Also es ist überall. Und es hat diesen Impact auf die Fashion, unterschreibe ich absolut. Und das ist auch das, was unser Feedback jetzt momentan so ist. Und wir werden uns auch dahin entwickeln, dass wir genau das auch unterstützen und halt eben weniger von diesem Standardsortiment hin zu Made-to-Order ist das Buzzword hier, wo wir halt wirklich sagen, wir gehen den Weg, dass wir uns technisch so aufstellen, dass wir in der Lage sind, Merchandise so zu produzieren, wie es die Person, die es verkaufen will, braucht, möchte. Ja? Also deutlich mehr Customization, als nur zu sagen, welche Sachen werden geprintet und wohin, sondern wir gehen wirklich rein und sagen, der Produkttyp wird made to order, bis hin zu für den Kunden halt Technologien bereitzustellen, dass du halt eben sagen kannst, mir passt sonst die folgende Größe und mittels AI oder schlauen Algorithmus geben wir dann die Empfehlung raus und sagen, kauf lieber mal das in der Größe, weil du auf anderen Plattformen das und das gekauft hast. Also in allen Richtungen da halt mehr Customization zu erlauben und dann halt eben Leuten, die Fashion wollen, auch Fashion zu geben. Das war eine große Runde gerade, aber ich glaube, ich hoffe, es kam kurz rüber, dass wir uns definitiv wandeln mit dem Trend des Verbrauchers oder der Verbraucherin.
Ja gut, der Trend, also nicht nur in Richtung Rap gedacht, sondern generell Nischen oder auch Musikrichtungen, ja. Wenn wir mal bei dem Artist bleiben, dann ist es ja auch so, dass einfach Menschen halt gerne Produkte kaufen von ihren LieblingskünstlerInnen. Mhm. Ja, im Hip-Hop ist es halt oft so, dass es noch diese Affinität gibt zu bestimmten Marken, ne, die halt schon immer irgendwie traditionell mit Hip-Hop verbandelt sind. Und ich glaube, das ist halt jetzt dieses Ausprobieren vielleicht von eurer Seite auch, ne? Ihr habt ja Produkte, die einfach standardmäßig, habt ihr Lieferanten für T-Shirts, für Hoodies, So, das kann man ja in dem Sinne nicht wählen, außer man sagt jetzt, ich möchte Bio oder ich möchte nicht Bio.
Ja.
Aber ansonsten habt ihr jetzt nicht was, wo der sagt, da sind noch drei Streifen auf dem Pullover drauf, ne? Und du kannst ihn trotzdem.
Ja, aber da soll die Reise ja definitiv hingehen, uns selber das zu ermöglichen, indem wir halt zum einen werden wir sehr stark, also zum eigenen Produzenten werden. Wir bauen die Firma, die Gesamtgroup ja auch um. Und wie gesagt, das Stichwort ist Made to Order. Wir wollen das schaffen, dass wir halt technisch in der Lage sind, halt eben nicht mehr nur aus einem Katalog auszuwählen, das einzukaufen, einzulagern und dann zu sagen, hey, das ist das Produktsortiment, aus dem du wählen kannst, sondern wir wollen sagen, wir sind der Produzent und damit kriegst du die große Flexibilität genau hin, um das abzudecken.
Das ist natürlich krass. Ihr wollt selber auch Kleidung produzieren.
Ja, also Teile davon machen wir schon. Das ist das, was, vielleicht kennst du die Premium-Kollektion, nennen wir das.
Mhm.
Das ist so ein Anfang, da haben wir den Finger drauf, auf den Cuts und so. Aber was wir jetzt machen werden bis Ende des Jahres, wird es deutlich mehr Produkttypen geben, die aus unserer eigenen Design-Feder entstanden sind. Da haben wir komplett neue Teams, die sich damit beschäftigen. Und es wird deutlich mehr auch in Europa passieren, also verschiedene Anbieter, das kann in Deutschland sein, das kann in Portugal sein, I don't care, aber halt eben auch die Lieferkette kürzer zu machen, all das fließt dabei rein, also uns selbst zu empowern, zu sagen, hey, wir können das selber herstellen, wir haben selber die Hand drauf, wie sieht Trendmode momentan aus und dass wir es halt auch selber herstellen. Ja, das ist also absolut ein Kernthema bei uns, neben der technischen Evolution wie AI oder so.
Cool, und dann dementsprechend kombiniert mit MarkenbotschafterInnen, die halt dann das Ganze noch promoten.
Ja.
Denke ich mal, kann das schon ganz gut funktionieren.
Habt
ihr da schon jemand im Blick oder seid ihr da auch jetzt gerade so in dieser Phase, wo das alles aufbaut?
Und also tatsächlich, ja, wir bereiten gerade so ein, zwei Sachen vor, wo wir sagen, hey, wir wollen das tatsächlich mal so durchexerzieren, dass wir wirklich custom-made mit Creatoren was umsetzen, für Creator tatsächlich, dass sie halt eben uns als Dienstleister wahrnehmen und nicht quasi nur das Shop-System benutzen und unser Fulfillment, sondern mit uns gemeinsam was entwerfen. Einfach, damit wir es mal auch machen, ja, uns halt eben das Lernen, das zu gucken, wie lange dauert sowas, was, wie einfach fällt das Creatoren, sich wirklich zu committen und zu sagen, wie will ich denn, dass meine Merchline aussieht? Das muss man lernen, das muss man mal gemacht haben und das machen wir dieses Jahr. Das werden wir auf jeden Fall auch teilen. Also mir ist gerade nochmal eingefallen, weil das letztendlich auch immer, wir sind ja hier aus Leipzig, ne? Also wir sprechen hier mitten in Leipzig, aus Leipzig und guckt man die Spread Group an. Wir sind halt als Firma, als Startup aus Leipzig und sind aber irgendwie Marktführer in Europa in diesem Segment. Und dann schaut man aber, wo kommen die Trends her? Die kommen aus Asien und Amerika und es gibt halt einfach in Europa und speziell in Deutschland, da fehlt das halt manchmal so ein bisschen und gerade in dem Bereich so ein bisschen an diesem Innovationskraft. Ich meine jetzt nicht Plattformen, die D2C bedienen, aber halt in der Creator Economy, in dieser ganzen Print-on-Demand Economy, wo wir halt in dieser Bubble sitzen und da ist es halt schon unser Anspruch, wir müssen auch Impulse von hier aussenden und das muss nicht immer Hamburg oder Berlin sein oder München, sondern da ist Leipzig schon ganz gut und deswegen strengen wir uns auch an.
Also Trends in Richtung von auf Fashion-Trends oder
Fashion-Trends, Technik-Trends, Innovation,
beides.
E-Commerce, ja.
Ja,
da einfach auch mitzuspielen und zu sagen, hey, das ist eigentlich, muss nicht immer aus den Staaten kommen und wir in Europa gucken zu, sondern wir können das auch.
Ambitioniert.
Das ist ja auch, ja, also nicht immer im Selbstverständnis, aber das ist mir jetzt gerade nochmal auch so klar geworden, dass wir so, es gibt ja auch hier vor Ort so viele schlaue Leute, dass wir da einfach auch immer mal so ein bisschen selbstbewusster sein dürfen und sagen können, hey, Match made im Osten ist, kann auch ein Gütesiegel werden, so, und das, daran arbeiten wir ja auch.
Wie wir das immer so schön sagen, Menschen, die einfach coolen Scheiß machen.
Zum Beispiel, ja. Also das, ich stecke da ja schon 15 Jahre drin und ganz am Anfang in der Intro, ne, habe ich gesagt, seit 15 Jahren ist das nicht langweilig, weil es einfach cool ist und abwechslungsreich, sich damit zu beschäftigen. Ja.
Ja, und du hast wahrscheinlich auch immer wieder einen neuen Horizont und ein neues, nach was du streben kannst.
Ja.
Es passieren immer wieder neue Herausforderungen zwar auch, aber neue technologische Innovationen, die du halt dann aufgreifen kannst. Halt Spread Group gibt dir halt vielleicht auch die Möglichkeit, dass du das machen kannst. Ne? Ich meine, das ist natürlich auch eine große Firma, die Dinge auch ausprobieren darf und kann.
Ja. Ja. Also man darf natürlich nicht unterschätzen, von außen sieht immer vieles nochmal einfach aus. Das ist halt alles, ja. Je größer die Firma, desto komplexer werden Themen. Das ist klar, ja. Aber trotzdem.
Es gibt für alles ein Formular.
Es gibt noch nicht für alles ein Formular, aber es gibt zumindest so ein paar Straßen, die man gehen muss und kennen muss, wenn man Sachen machen will, aber es gehört auch eine gehörige Portion. Julia würde sagen Hip-Hop dazu, ich sage, da gehört Punkrock dazu, also so eine gewisse Art von Unternehmertum, so ein bisschen Kaltschnäuzigkeit, sagen, ich mache das jetzt mal und wie kann man es clever machen, ohne Leute vom Kopf zu stoßen und sondern Teamplay zu machen, ja, und dann kommt schon was raus und dann lernt man daraus und dann weiß man beim nächsten Mal, warum man es gut oder nicht ganz so gut gemacht hat, ja.
Ich würde sagen, dass da Rock'n'Roll dazu gehört.
Ja, Welt, genau.
Danke, ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch und in welche Richtung das jetzt auch gegangen ist. Wir haben eigentlich angefangen mit Artists und sind dann letztendlich über NFTs abgedriftet in Richtung Innovationen im Fashion- und Print-on-Demand-Markt. Aber finde ich super spannend, finde ich cool, hatte ich so nicht kommen sehen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und dass du das alles mitgebracht hast.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Es freut mich sehr, sehr, sehr. Es war sehr angenehm, sehr schön. Und ich konnte mal hier das Office sehen. Das ist auch richtig cool. Und ja, freue mich schon aufs Machen 24. Wer noch kein Ticket hat, sollte das jetzt kaufen.
Danke für Empfehlung. Danke für die Werbung. Super. Also Thomas, danke dir, dass du da warst.
Bitte gerne.